noch eine ganz kurze Frage an die Technik, ob ich den Drücker haben könnte. Perfekt. Ich danke dir. So, ich habe nochmal nachgeschaut. Also 18. März, 19.30 Uhr im Full House haben wir einen Lobpreisabend. Herzliche Einladung, wer das sich mal antun möchte, würde ich fast sagen, wer es erleben möchte. Genau, wir haben auch wir haben einen Newsletter, falls da jemand interessiert ist und mir seine E-Mail anvertraut, dann würde ich die da reintun und über das machen wir das dann auch nochmal bekannt. So, ich habe ein, das will ich euch noch gar nicht zeigen, aber ihr habt es jetzt schon gesehen. Ich möchte euch heute möchte mit euch heute über ein geistliches Prinzip sprechen, das Jesus uns gelehrt hat. Und ganz ehrlich, mich beschäftigt das ziemlich häufig, aber es ist, wenn wir den Bibelvers jetzt lesen, es ist nicht unbedingt der positivste Bibelvers. Da heißt es nämlich in Johannes 12, Vers 24, spricht Jesus zu seinen Jüngern. Ist übrigens so eine typische Situation. Seine Jünger kommen zu Jesus und wollen irgendwas von ihm. Und Jesus antwortet irgendwas komplett anderes. Also irgendwas, eigentlich geht es in der Situation, dass irgendwelche Griechen, glaube ich, Jesus sehen wollen. Und Philippus und ich glaube Andreas kommen zu Jesus. Und das ist, was Jesus ihnen antwortet. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde hineinfällt und dort stirbt, dann bleibt es für sich allein. Wenn es aber sein eigenes Leben in den Tod gibt, dann bringt es sehr viel Frucht hervor. So ein geistliches Prinzip, das Jesus hier anspricht. Und wenn man den Bibelvers liest, dann kann man den jetzt auf zwei verschiedene Arten lesen. Zum einen liest man da von Tod, von Sterben, von in die Erde stecken und so. Und das klingt dann nicht so ganz so positiv. Und vielleicht bist du dann hier und denkst, oh, das wird jetzt heute aber nicht so ein ermutigender Gottesdienst. Dann möchte ich dich ermutigen, versuchen den Vers in einer zweiten Art zu lesen, nämlich eher auf den Schluss dich zu fokussieren, wo es heißt, wenn da was passiert, dann wirst du viel Frucht bringen. Weil wir, ihr ahnt schon, nehme ich an, das Weizenkorn, das ist ein Symbol für uns, für unser Leben, das ist einfach ein Bild für uns. Und Jesus sagt hier, wenn das Weizenkorn, wenn das in die Erde fällt und stirbt, wenn da ein Prozess einsetzt, der vielleicht nicht so angenehm ist, aber wo etwas in uns stirbt, dann entsteht daraus was, dann kommt daraus eine Position, in der wir viel Frucht bringen. So, ich bin gerade voll auf dem Trip, alles Mögliche zu veranschaulichen und so. Deswegen habe ich euch ein Weizenkorn mitgebracht. Ich hoffe, ihr seht es. Aber was merkt man, was seht ihr? Dieses Weizenkorn, es ist wahnsinnig klein, es ist so gesehen, es ist unnütze. Ich habe mich ein bisschen informiert, um ein Brot backen zu wollen, müsste man etwa ein Quadratmeter Weizen ernten. Also ich weiß nicht, ob hier Leute sind, die sich ein bisschen in der Landwirtschaft auskennen. Ich habe mich so ein bisschen informiert, also ich mache jetzt einen ganz kurzen Crashkurs mit euch über Weizenernte. Ich habe mich so ein bisschen informiert. Das ist tatsächlich interessant. Also in Deutschland gibt's zwei Arten von Weizen oder von Weizenernte oder Anbau. Das ist einmal der Winterweizen, einmal der Sommerweizen. Der Sommerweizen ist eher unnütz oder unwichtig für uns. In Deutschland ist hauptsächlich der Winterweizen. Und im Winterweizen wird dieses kleine Weizenkorn hier in die Erde gesteckt, so im Herbst, Spätherbst. Kommt es in die Erde, der Bauer schmeißt es in die Erde. Und dann ist es so 15 bis 20 Tage ist dieses Weizenkorn unter der Erde. Und in dem Zustand unter der Erde fängt ein Prozess an bei dem Weizenkorn, wo es keimt, wo auf einmal was aus dem Weizenkorn rausbricht und wo es dann nach circa 20 Tagen die Oberfläche durchbricht und sich so eine kleine Weizenpflanze bildet. Ich habe euch das mitgebracht, also ihr seht von euch aus gesehen ganz links dieses komische Weizenkorn, das wird in die Erde gesteckt und dann wächst es zu diesem kleinen Pflänzchen da in der Mitte, das sind vielleicht 20, 30 Zentimeter. Und in dem Zustand übersteht es den Winter. Das heißt, da wächst es nicht mehr groß weiter, sondern da übersteht es, da hält es den Regen, den Schnee, den Frost, das Eis, den Winter einfach aus. Und wenn es das ausgehalten hat, dann wächst es im Frühjahr bis hin in den Hochsommer zu dieser Weizenpflanze ran, die PowerPoint hat sich leider ein bisschen verschoben, wo man sagt, eine Weizenpflanze hat etwa 2 bis 3 Ähren, und in diesen Ähren bilden sich durch eine Weizenpflanze, durch ein zu einziges Weizenkorn, 50 bis 60 neue Weizenkörner, die dadurch geerntet werden können. Das heißt, dieses eine Weizenkorn, das entschließt sich, ich sterbe, ich komme in die Erde, ich sterbe, Und dadurch entsteht eine Frucht, dadurch multipliziert sich das 50-fach. Und jetzt stellt euch mal vor, aus einem Weizenkorn entstehen 50 neue, nehmen wir mal die Zahl 50, damit ist es leichter. Und jetzt rechnen wir mal, wir nehmen jetzt nicht nur dieses Weizenkorn, das wurde geerntet, die 50 Körner, und die säen wir wieder aus. Und dadurch ernten wir wieder jeweils 50 neue Weizenkörner, das wären 2500. Und jetzt, wenn man realistisch ist, gibt's einen Verlust, es geht nicht alles auf, was da gesät wird. Man rechnet so wohl mit 14% Verlust bei der Ernte, das ist, kann beim Feldaufgang oder bei der Überwinterung eben sein. Das heißt, wir ziehen davon 14% ab, und das ist ja auch bei uns so im Leben. Nicht alles, was wir tun, wenn wir ehrlich sind, geht auf und bringt Frucht und ist erfolgreich, sondern es passiert halt auch manchmal nichts. Das heißt, wir säen die 50 Körner aus und dadurch entstehen 2150 neue Körner. So, und jetzt machen wir das einfach mal weiter. Wir säen die 2150 Körner aus und minus Verlust entstehen dadurch 92.000. Also manche denken, wir sind jetzt in Mathe hier, aber keine Angst, ich bin gleich vorbei mit der Rechnung. Wir säen die 92.000 aus und wir sehen, wir ernten fast 4 Millionen neue Weizenkörner. Und dann säen wir eben nochmal die 4 Millionen Weizenkörner aus und was wir ernten, sind 170 Millionen neue Weizenkörner. Und das alles entsteht, weil ein kleines Weizenkorn am Anfang bereit war zu sterben. Das ist das, was aus einem Weizenkorn raus entstehen kann. So, und um, dass wir das jetzt noch ein bisschen bildlicher vorhaben, also diese fast 4 Millionen, das ergibt eine Fläche von, also wenn man das wieder säen würde, von circa fast 10.000 Quadratmetern und diese 170 Millionen, eine Fläche von 427.000 Quadratmeter. Um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, diese fast 4 Millionen Weizenkörner, das wäre ein Fußballfeld voller Weizen, den man ernten würde. Und die 170 Millionen wären circa 60 Fußballfelder. Hier habt ihr noch ein paar Fußballfelder. Ja. Und ich möchte dich ermutigen, das, was jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt und irgendwie ein bisschen, das als ein Bild für dein Leben zu betrachten, weil Jesus das sagt, wir sollen Frucht bringen. Und er uns eben mit diesem Weizenkorn vergleicht. Das heißt, ich bin eine Person, aber wenn ich bereit bin, mich in einen Prozess reinzugeben, wo etwas in mir stirbt, wo ich mich selber ein Stück weit aufgebe und mich Gottes Willen unterordne, dann verspricht Jesus, stellt er mich in eine Position, in der ich auf einmal Frucht bringe, in der ich auf einmal 50-fache Frucht bringe. Und damit ist es ja noch nicht vorbei. Diese 50-fache Frucht, die multipliziert sich weiter zu ein paar Tausend und ein paar Zehntausend und ein paar Millionen. Und so entsteht eine Unmenge von Frucht. Und das sagt Jesus, das soll ein Bild für unser Leben sein. Er sagt hier zu seinen Jüngern, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt. Das heißt, das ist unsere Berufung, unsere Bestimmung. Dafür sind wir hier, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Ich finde das so genial. Wir hatten am Freitag bei uns Jugend und wir hatten eine Lobpreiszeit. Und in der Lobpreiszeit gab es auf einmal einen Moment, wo einfach Leute nach vorne gekommen sind und Zeugnis gegeben haben. Und da sind Leute nach vorne gekommen. Das ist so genial. Da war ein Junge. Ich habe vor etwa einem Jahr bei uns im Gottesdienst gepredigt und wir hatten danach eine Taufe. Und ich habe gepredigt und dann hatten wir die Taufe. Und nach der Taufe hat sich ein Junge, der war 14 Jahre alt, hat sich gemeldet, er möchte sich spontan auch noch taufen lassen, weil er durch die Predigt angesprochen wurde und weil er die ganze Sache mit Jesus machen wollte. Und hat sich damals taufen lassen mit 14 und das jetzt ein Jahr später stand er am Freitag auf der Bühne und hat gesagt, er hat jetzt angefangen, einen Schülerbibelkreis bei sich in der Schule zu starten. Und wo wir einfach sehen, wie aus dem einen Leben von einem 14-, 15-jährigen Junge, wie wir da was reingesät haben in sein Leben und wie auf einmal da Frucht entsteht. Wir waren vor einem Jahr, waren Biene und ich mit noch ein paar Freunden in Nepal und sind so durch die Bergdörfer marschiert und haben in den Bergdörfern von Jesus erzählt. Und wir waren teilweise in Dörfern, die haben noch nie davor irgendwas von Jesus gehört und wir waren die ersten weißen Menschen in den Dörfern. Und vor ein paar Wochen habe ich eine E-Mail gekriegt, eben aus Nepal, wo sie uns gesagt haben, da wo wir waren, da wo wir von Jesus erzählt haben, in einem Dorf haben sie jetzt eine Gemeinde gegründet.
Und das ist eine Frucht, die aufgegangen ist, dadurch, dass wir vor einem Jahr bereit waren, was zu investieren, dass wir Geld da reingesteckt haben in Flüge und dort durch die Pampa gelaufen sind, wo wir manchmal echt nicht wussten, wo wir waren und unter den einfachsten Bedingungen da eben rumgeirrt sind. Und auf einmal entsteht da Frucht raus. So, ich möchte dich ermutigen, das einfach als Ermutigung für dich zu sehen. Jesus hat vor, dass durch dein Leben Frucht entsteht. Und die Frage ist jetzt, die Frage aller Fragen, wie kommen wir dahin in diese Position, in diese Situation, dass wir tatsächlich Frucht bringen? Und da sagt Jesus eben, da sagt Jesus dieses Prinzip: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, wird es viel Frucht hervorbringen. Und wir sehen das Prinzip vielleicht am deutlichsten bei Jesus selber in seinem Leben. Er ist tatsächlich körperlich gestorben. Und dadurch, dass er gestorben ist, haben wir neues Leben. So, und vielleicht so ähnlich ist das bei uns auch, dass immer wieder Prozesse, Situationen in unserem Leben stattfinden, dass wir in Umständen drin sind, die uns nicht gefallen, die uns keine Freude machen, die vielleicht schwierig sind. Aber wenn wir da durchgehen, wenn wir da erfolgreich durchgehen und in dieser Situation nicht aufgeben und nicht die Hoffnung verlieren, sondern auf Gott vertrauen und was mitnehmen, was Gott in dieser Situation mit uns machen möchte, dann kommen wir da raus und auf einmal sind wir in einer Position, wo ganz automatisch Frucht aus unserem Leben bringt. So als Beispiel, vielleicht bist du bei dir auf der Arbeit und vielleicht hast du einen mega nervigen Arbeitskollegen, der, keine Ahnung, also ich habe eine Ausbildung gemacht und ich kenne das, dass Leute, dass die echt assi zu einem waren und dass die vor allem aber auch, dass die einem verleumdet haben. Also dass andere Arbeitskollegen zum Chef gegangen sind oder zum Abteilungsleiter gegangen sind und komplette Lügen über mich erzählt haben. So, und wo du dann in einer Situation bist und dann betest und sagst, boah Gott, mach irgendwas, hol mich aus dieser Situation raus, nimm meinen Arbeitskollegen weg, versetz den doch in eine andere Abteilung oder kündige ihn oder tu ihm irgendwas, dass er nicht mehr da sein muss. Aber genau das ist eben nicht das Ding, sondern Gottes Plan ist, dass wir, wenn wir in so einer Situation sind, dass wir das aushalten und dass wir erkennen, dass Gott in jeder Situation etwas in unserem Leben tun kann. Dass ich dann da reinkomme, dass ich beten kann, hey Gott, du siehst meinen Arbeitskollege, der ist mega nervig, aber ich möchte es akzeptieren, ich möchte es aushalten und ich bitte dich Gott, zeig mir, was ich in dieser Situation lernen kann und schenk mir doch Liebe für meinen Arbeitskollegen, schenk mir doch, dass ich ihm vergeben kann, dass ich freundlich zu ihm bin, dass ich nicht über ihn anfange zu lästern oder so. Und wenn du dann da durchgehst und dich mit ihm abgibst und freundlich zu ihm bist und eben ihm vergibst, obwohl er vielleicht schlecht über dich redet und falsche Dinge über dich verbreitet, wirst du auf einmal ein Mandat bei deinen ganzen anderen Arbeitskollegen haben, die das mitkriegen, wie diese Situation ist, wie deine ganzen anderen Arbeitskollegen merken, dass du wirklich was zu sagen hast zum Thema Vergebung, zum Thema, dass Gott uns vergeben hat und wo du auf einmal ganz natürlich in einer Situation bist, wo Gott dir Autorität schenkt und wo Leute dir tatsächlich auf einmal zuhören, wenn du von deinem Glauben redest, weil sie sehen, dass du das tatsächlich lebst. So, ich möchte mit uns eine Geschichte aus der Bibel anschauen, die das vielleicht alles noch mal ein bisschen verdeutlicht. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Ich habe die zwei gebeten, diese Wand zu heben, so als die Lottofeen hier. Vielleicht noch eine Situation oder eine Sache, die mir ganz arg wichtig ist, dass ihr das nicht, dass ihr mich nicht irgendwie missversteht. Wenn ich hier von schweren Situationen oder Umständen rede oder auch vielleicht von Krankheit oder Schmerz oder was auch immer, dann behaupte ich nicht, dass Gott diese Krankheit oder diesen Schmerz oder diese schwere Umstand, dass Gott den geschickt hat oder so. Okay, das ist ein ganz arg wichtiger Unterschied. Diese Situation ist da, die vielleicht nicht einfach ist und Gott kann was Gutes in dieser Situation bewirken. Das heißt aber nicht, dass Gott Krankheit geschickt hat. Okay, Gott hat diese wunderbare Gabe, dass er aus der größten Tragödie, dass er was Positives daraus rausholen kann. Das heißt aber nicht, dass es sein Wille ist, dass wir krank sind oder dass wir leiden, dass wir Schmerzen haben oder was auch immer. um das zu verdeutlichen, als Jesus mit seinen Jüngern im Boot auf dem See Genezareth unterwegs und auf einmal zieht ein Sturm auf und wir lesen das vielleicht so ganz nett, Jesus hat den Sturm beruhigt, aber die Jünger, die hatten Todesangst. Die Fischer, die erfahren sind, die kamen zu Jesus und haben gesagt, wir sterben. Also die hatten wirklich Angst, das war eine Krise in ihrem Leben und Jesus bedroht den Sturm. Aber es war nicht so, dass Gott diesen Sturm geschickt hat, damit Jesus als Held dasteht oder so, sondern Jesus hat das Leben, das eben manchmal nicht einfach ist, das uns nie versprochen wurde als was, wo wir als Christen ohne jede Probleme durchlaufen. Jesus hat unser Leben schwierige Situationen genommen, um sich darin zu verherrlichen. Aber er war nicht der Auslöser von dem Sturm. Er ist nicht, also ich möchte jetzt nicht, dass jemand hier rausgeht und sagt, ja, Gott hat mir eine Krankheit gegeben, damit ich dadurch was lerne oder so. Das ist nicht das, was ich sagen möchte. Okay, wir schauen uns die Geschichte von Josef an, weil ich glaube, Josef ist einer aus der Bibel. Ich denke, ihr kennt ihn alle. Josef ist einer, ich glaube, wo man dieses Prinzip, was ich hier gerade versuche, rüberzubringen, sehr gut sehen kann. Und ich weiß, bei mir ist es auch so, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen und ich mache auch Kinderstunde bei uns in der Gemeinde. Und wenn ich da mit so alten biblischen Geschichten komme, da schlafen die Kinder in der Regel schon ein, weil die das schon tausendmal gehört haben. Ich hoffe, euch geht das jetzt nicht so und ihr könnt da noch ein bisschen was rausnehmen aus der Geschichte. So, wir haben hier den Josef. Ja, das wäre cool, wenn ihr das so, geht das? Wenn ihr das zu schwer wird, dann hier sind ja noch starke Menschen. Also ihr sagt einfach Bescheid, sonst tauschen wir das irgendwann mal aus, gell? So, hier am Anfang ist der gute Josef. Josef ist 17 Jahre alt, er hat 11 Brüder. Sein Vater Jakob hat auch eine große Geschichte mit Gott erlebt. Und am Anfang seines Lebens ist dieser Josef komplett nutzlos. Also wie dieses Weizenkorn. Er ist da, Gott spricht Träume rein in seinem Leben, Gott spricht Vision rein in seinem Leben. Aber wenn man ehrlich ist, dieser Josef ist am Anfang, das so wirkt so ein bisschen wie so ein arroganter Sack, der da durch die Gegend läuft. Jetzt kriegt er Unterstützung. Achtung, Gitarre.
Gut, dass die Musiker mich nicht sehen.
Und was da gerade passiert? Perfekt. Okay, dann balanciert ihr das einfach so ein bisschen aus. Oder Biene. Also ihr hebt das mal. Perfekt. Nö, das passt so, oder? Okay, haben wir das auch gelöst. Vielen Dank. So, der Josef am Anfang, der Gott hat was in ihn reingesprochen, er hat ihm Träume gegeben, aber er ist, wenn wir ganz ehrlich sind, er ist wie dieses kleine Weizenkorn am Anfang, er ist nutzlos. Okay, er plaudert seine Träume daraus, sagt zu seinem Vater, zu seinen Brüdern, übrigens, Gott hat mir gesagt, ich bin größer wie ihr alle, ihr werdet euch alle mal vor mir beugen. Das kommt nicht so geil an bei seinen Brüdern und bei seinen Eltern. So dass es dazu kommt, zu einer Situation, wo seine Brüder ihn verraten, ihn in den Brunnen schmeißen, sie wollten ihn eigentlich umbringen. Der Ruben rettet sein Leben, aber sie verkaufen ihn an eine Karawane, die nach Ägypten zieht und ihn dort als Sklaven verkauft. So, das ist vielleicht so der erste Schritt. Josef, der Lieblingssohn seines Vaters, der kleine Schnösel. Und auf einmal kommt ein Prozess in seinem Leben, wo er stirbt. Wo was in ihm stirbt, wo ich glaube, der ganz viel von dieser Arroganz, die vielleicht am Anfang da war, auf einmal stirbt es. Weil er sitzt in diesem Brunnen und er wird da als Sklave verkauft und denkt sich, was passiert hier eigentlich mit mir? Was passiert da eigentlich? Und ich glaube, das ist so ein erster Prozess von ihm, wo er anfängt zu sterben. Und dann ist es interessant, er wird der Sklave von Potiphar. Potiphar ist ein relativ wohlhabender, reicher Mann in Ägypten. Und das Interessante ist, und das möchte ich dir auch sagen, das ist eins der klügsten Dinge, was du tun kannst, wenn du vielleicht in so einer Krise drin bist, wenn du in einer Situation bist, wo echt schwierig ist. Josef fängt an, bei ihm notgedrungen, aber er wird ein Diener. Er fängt an zu dienen. Und indem er dient, steigt er auf einmal wieder ein bisschen auf. Das heißt, von Josef, der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Also in dieser Krise, in dieser, wo er auf einmal ein Sklave ist, fängt er an zu dienen und auf einmal geht es mit Josef wieder auf. Als nun sein Herr sah, also Potiphar, dass der Herr, also Gott, mit ihm war und dass Gott alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, das segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. So, wir sehen, Josef geht einen Prozess, wo er hier überhaupt nichts gebracht hat, wo er gestorben ist, wo was in ihm gestorben ist, kommt er in eine Situation, wo er auf einmal anfängt, ein Segen zu sein. Und hier nämlich für ein ganzes Haus, für deine ganze Familie. Und das waren bei dem Potiphar, das waren jetzt nicht nur Kind und Kegel, das waren wirklich, das war Sklaven, Diener, Mägde, Knechte, was auch immer. Das war eine richtige Großfamilie. Und für die wird Josef auf einmal zum Segen, weil er sich diesem Prozess hier unten ausgesetzt hat und hier nicht irgendwie bitter wird, sondern an Gott festhält und Gott ihn dadurch in eine Situation gebracht hat, wo er Josef segnet und durch Josef sein ganzes Umfeld. Dann aber, ihr kennt die Geschichte, was passiert als nächstes? Es kommt eine Frau. Die Frau von dem Potiphar, die findet ihn Josef irgendwie ziemlich hübsch oder so. Sie will mit ihm schlafen und Josef widersteht, aber die Frau behauptet, er wollte sie vergewaltigen und erzählt dem Potiphar, dein Diener, der Josef, der wollte mich vergewaltigen. Und Potiphar glaubt das natürlich. Und was passiert? Er schmeißt den Josef ins Gefängnis. Zack, wieder da unten. Wieder, er war auf einmal, war er in einer Situation, wo er ein Segen war, wo er über allem widerstand. Und auf einmal geht's wieder ganz tief runter. Er wird unschuldig, kommt er ins Gefängnis. Und ich glaube, dort im Gefängnis ist wieder ein Prozess, wo er echt, wo was in ihm stirbt, wo er mit sich kämpfen muss und wo er aufpassen muss, dass er nicht bitter wird. Und er hält an Gott fest. Er wird nicht irgendwie abtrünnig, sondern er vertraut Gott. Er hält an Gott fest, dass er ihn da wieder rausholt und dass Gott wieder alles wenden wird. Und was passiert im Gefängnis? Josef fängt wieder an zu dienen. Josef fängt wieder an zu dienen und dann heißt es von Josef, der Herr war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war und was er tat, ließ der Herr gelingen. Das ist krass. Josef durchsteht zum zweiten Mal eine Situation, wo er wirklich ganz unten ist. Und er kommt auf einmal wieder in eine Situation. Und diesmal ist er nicht nur ein Segen für eine ganze Familie. Diesmal ist er Segen für einen ganzen Betrieb, für eine ganze Firma, für ein ganzes Unternehmen. In dem Fall für ein Gefängnis. Setz bei dir Bosch oder Mercedes oder wo auch immer du arbeitest ein. Er ist nicht nur mehr der Segen für seine Familie. Er wird ein ganzes Segen für seine Arbeit, für sein Umfeld, seine Arbeitskollegen, alle, die dort sind, werden durch ihn gesegnet, weil er diesen Prozess dort unten, wo er wirklich ganz unten war, durchlebt hat. So, was kommt als nächstes? Kommt wieder eine Situation. Vielleicht hat Josef gedacht, okay, jetzt ist alles gut, jetzt geht steil aufwärts. Was aber als nächstes passiert, es kommt wieder eine Situation, wo es, glaube ich, für Josef echt wieder nach unten geht. Der Bäcker und der Mundschenk des Pharaos, die tun irgendwas, was dem Pharao nicht gefällt. Der Pharao ist ein bisschen kleinlich, schmeißt beide ins Gefängnis. Die kommen unter die Hand von Josef. Josef dient ihnen und er legt die Träume von den Zweien aus. Der vom Bäcker ist nicht so positiv. Zu dem sagt er, du wirst in 3 Tagen hingerichtet. Zu dem Mundschenk sagt er, du wirst in 3 Tagen wirst du in deinen alten Job wieder reinkommen. Du wirst wieder der Mundschenk des Pharaos werden. Und das passiert tatsächlich, der Kollege wird wieder der Mundschenk des Pharaos, aber Josef hat zu ihm gesagt, hey bitte, wenn du wieder draußen bist, erinnere dich doch bitte an mich, sag, dass ich hier unschuldig, dass ich hier drin sitze, dass ich hier nicht hingehöre. Und was macht der Mundschenk? Er vergisst ihn. Das heißt, 2 Jahre ist Josef noch im Gefängnis. 2 Jahre. Das ist für mich wieder so eine Situation, hey, der sitzt 2 weitere Jahre da und denkt sich wahrscheinlich Tag ein, Tag aus, da draußen ist einer, dem ich gedient habe, der durch mich wieder in seine Position gekommen ist Und er hat mich einfach vergessen. Er wurde, hat er auf Menschen vertraut und hier stirbt sein ganzes Vertrauen auf Menschen. Und er muss wieder in einem Prozess sein, wo er sagt, Gott, ich vertraue nicht auf Menschen, ich vertraue auf dich, dass du meine Situation wendest. Und was passiert nach diesen 2 Jahren? Hat der Pharao Träume und auf einmal erinnert sich der Mundschenk, hey, da war doch einer, der schon mal meine Träume gedeutet hat. Und sie holen Josef und Josef deutet den Traum vom Pharao. Er deutet den Traum vom Pharao, sagt, es werden 7 Jahre Hungersnot kommen, in denen wir uns vorbereiten, es werden 7 Jahre kommen, in denen es Essen im Überfluss gibt, Getreide, Weizen, was auch immer. Aber danach werden 7 Jahre Hungersnot kommen und es ist wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten. Und was sagt der Pharao? Er sagt zu Josef, wer wäre besser dafür geeignet, das ganze Land auf diese Hungersnot vorzubereiten, als du, Josef? Und er gibt ihm seinen Siegelring. Er sagt, du wirst der zweitmächtigste Mann direkt hinter mir und du bist dafür verantwortlich, dass das ganze Volk sich darauf vorbereitet. Und Josef reist 7 Jahre durchs Land und bereitet das Volk vor, das Volk Ägypten vor, dass eine Hungersnot kommen wird. Und er baut Speicher, wo sie das ganze Korn und so reinbringen. Und es heißt von Josef, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, damit ein großes Volk am Leben zu erhalten. So, Josef sieht, auf einmal ist er wieder in einer Situation, wo er jetzt nicht nur mehr ein Segen ist für eine Familie, für ein Unternehmen, sondern er ist auf einmal in einer Situation, wo er ein Segen ist für ein ganzes Land, wo er der zweitmächtigste Mann ist in einem heidnischen Land, das nichts mit Gott zu tun haben möchte, die ihre Götzen anbeten und so, das ist für Josef überhaupt kein Problem. Er dient einem Land, damit das Land in 7 Jahren Hungersnot nicht umkommt. So, wir sehen das hier ein bisschen komprimiert. Es geht immer bergunter und dann, aber durch diese Täler durchgegangen ist er in einer Situation, wo er einfach, weil er da durchgegangen ist, bringen kann. Es geht wieder runter und er kommt wieder in eine Position, wo er noch mehr Segen bringen kann. Es geht wieder runter und es ist noch mehr Segen. Und das ist noch nicht vorbei. Ich mach's schnell. Josef, auf einmal wird Josef mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Und ich weiß nicht, wenn du die Geschichte so liest oder so in Erinnerung hast, dann denkt man oft so, ja, der hat halt dann seinen Brüdern vergeben. Aber ich habe mir das letzte Woche nochmal durchgelesen. Das geht über mehrere Kapitel, wo Josef seine Brüder vor sich hat, die aus dem Land Kanaan kommen, weil sie dort nichts mehr zu essen haben und von ihm Getreide wollen. Seine Brüder erkennen ihn nicht, aber er erkennt sie. Und immer wieder ist die Situation, wo er rausrennen muss und weinen muss. So, Josef wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Ist vielleicht nicht ganz so tief wie Gefängnis unten, aber ich glaube, es ist wieder ein Tal da unten, wo er durchgehen muss, wo er seine Vergangenheit bewältigen muss und wo er seine Familie vergeben muss. Und das tut er. Ich habe noch mein Bild mitgebracht. Es geht aufwärts. Er vergibt seine Familie und dadurch kommt er wieder in einen Prozess rein. Ah, okay, hier noch mal ein Vers. Ah. Okay. Er kommt in einen Prozess rein, wo er jetzt nicht nur mehr ein Segen ist für das Volk Israel, für das Volk Ägypten, sondern wo sein Vater, der Jakob, mit seinen ganzen Kindern und Dienern und allen Angehörigen bei ihm, wo sie ins Land Ägypten übersiedeln. Das sagt die Bibel, sind 75 Personen, die aus dem Land Kanaan, wo Hungersnot war, in das Land Ägypten übersiedeln können und dort in einer Situationen sind, wo sie gut leben können, wo sie keinen Hunger leiden und wo Gott letztendlich anfängt, eine ganze Geschichte, ihr kennt das dann mit Mose und alles, das einzuleiten. So, wir sehen das, es geht beim Leben, im Leben von Josef runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Vielleicht könnt ihr das wieder an die Seite stellen oder so. Dann. Vielen Dank. Und ich glaube, bei uns, das ist beim Josef, ist das jetzt eben vielleicht ein bisschen arg spektakulär mit Gefängnis und hier. Aber ich glaube, bei uns in unserem Leben ist das doch auch immer wieder so. Wir gehen durch Situationen, und das passiert eben einfach in diesem Leben, dass wir in Situationen sind, die nicht einfach sind, wo wir Nöte haben, wo Probleme da sind. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen, durch diese Prozesse durchzugehen und nicht vor diesen Prozessen wegzulaufen und in diesen Prozessen nicht aufzugeben und dich von Gott abzuwenden und bitter zu werden oder so, sondern diese Prozesse auszuhalten und dich Gott hinzugeben und sagt, hey Gott, ich bin bereit, ich möchte mich öffnen, dass da das, was in meinem Leben nicht hingehört, vielleicht hier das Vertrauen auf andere Menschen, irgendwie ein Konflikt mit meiner Familie, ich möchte das aufgeben, damit da was Neues entstehen kann, durch das ich mehr Frucht bringen kann. Und diese Prozesse, das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass du vielleicht gerade als Schüler, Student in einer Situation bist, wo du dich entscheiden musst, was mache ich mit meinem Leben, wo du vielleicht dein Leben planst und sagst, hey, ich würde gerne heiraten, ich hätte gerne 2 Kinder, ich hätte gerne ein eigenes Haus, das ich mir mit 40 baue oder so. Möchte ich dich ermutigen, das als einen Prozess zu sehen, wo du dich Gott hingibst und sagst, Gott, ich habe hier vielleicht diese Lebenspläne und diese Träume, aber ich möchte es dir hingeben und ich möchte nicht dafür arbeiten, dass meine Träume erfüllt werden, sondern ich möchte bereit sein zu hören, was du für mich hast und was du für mein Leben vorbereitet hast. Und falls das nicht deckungsgleich sein sollte, möchte ich mich nach deinen Plänen ausrichten. Das kann, ich habe es vorhin schon gesagt, banale Sachen sein, wie der Arbeitskollege, der dir tierisch auf die Nerven geht, wo du lernen kannst, wo du dich an ihm schleifen kannst, eben in einer Situation, dass da was stirbt, dass da die Anerkennung von Menschen vielleicht stirbt. Das kann was sein, dass du vielleicht, dass es bei dir im Betrieb vielleicht gerade nicht ganz so sicher ist, dass irgendwie wirtschaftlich das ein bisschen schwierig ist und vielleicht Leute gekündigt werden oder du gekündigt wurdest und auf einmal merkst, ich kann nicht mehr meine Familie versorgen, ich kann nicht mehr mich versorgen und du weißt nicht, wie es geht weiter. Du hast das Gefühl, deine Zukunft ist nicht mehr ganz so sicher, wie du dir es vorgestellt hast. Dann kann das ein Prozess sein, wo du erkennst, wo du es lernst zu verstehen, dass nicht du der Versorger deiner Familie bist, sondern Gott der Versorger deiner Familie ist. Und wo Gott dich versorgen kann, dadurch, dass er dir die Arbeit gibt, aber Gott auch andere Kanäle hat, durch die er dich und deine Familie versorgen kann. Das kann sein, dass du vielleicht vor der Rente stehst oder vielleicht schon in der Rente bist und auf einmal merkst, ich habe doch nicht mehr so viel, wie ich gehofft hatte. Oder meine Rente, wo du dich fragst, reicht das überhaupt? Und auf einmal dich fragst, Mensch, jetzt habe ich mein ganzes Leben gearbeitet, aber was definiert mich jetzt eigentlich? Was macht mich jetzt auf einmal aus? Und du merkst, so ein großer Bereich, die Arbeit bricht weg und du dich ganz neu definieren musst. Das können deine Kinder sein, die nicht an Gott glauben und die vielleicht eine große Not für dich sind. Wo du in einem Prozess bist, wo du lernen darfst, auf Gott zu vertrauen, dass er sich um deine Kinder kümmern wird, dass sie eines Tages wieder zum Glauben kommen werden, dass sie eines Tages wieder in die Gemeinde kommen werden. Biene und Regina haben 10 Jahre für ihre Eltern gebetet, dass sie sich bekehren. Und es hat 10 Jahre gedauert. Und auf einmal vor 3 Jahren, ist ein Riesenwunder geschehen, wo beide Eltern sich bekehrt haben und in die Gemeinde kommen. Und auf einmal, wo sie und die ganze Familie, wo sie durch einen Prozess von Sterben wirklich durchgegangen sind und wo das nicht immer einfach war. Es kann was ganz Banales sein, wie, keine Ahnung, da sterbe ich manchmal. Manchmal kommt Biene und fragt mich, wie war dein Tag? Und ich habe manchmal keinen Bock darauf zu antworten. Und das, für mich ist das so ein Sterbeprozess, wo ich lernen muss, mich zu öffnen, mich anderen Menschen zu öffnen. Und wo ich eben das nicht so abweisen kann, sondern wo ich an mir arbeiten muss. Das kann ein Stau auf der Autobahn sein, wo du lernst, Ungeduld abzugeben und lernst geduldig und auch in so einer Situation liebevoll zu sein. Es kann sein, dass dein Mann, deine Frau in einem unpassendsten Moment das Unpassendste von dir will, den Müll rausbringen oder was auch immer. Kleinigkeiten, das muss nicht immer so was Spektakuläres wie beim Josef sein. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir in diesen Situationen, wo uns vielleicht nicht einfach fallen, dass wir da erkennen, okay, wir sind da drin, aber Gott kann in dieser Situation und er will in dieser Situation was in mir verändern, damit aus meinem Leben, dass ich danach in einer Position bin, wo ich Frucht bringe. Ich möchte dich ermutigen, Gott sagt, wir sollen Frucht bringen für sein Reich, durch uns sollen Menschen zum Glauben kommen, durch uns soll unser Umfeld gesegnet werden, sollen seine Werte, seine Wertvorstellungen, seine Moralvorstellungen in diese Gesellschaft reinkommen, in unser Umfeld reinkommen und das durchdringen. Durch uns soll die Gemeinde gestärkt werden, durch uns soll die Gemeinde wachsen, sowohl in der Qualität, aber auch in der Anzahl von Personen. Durch uns soll den Armen, den Hungernden, den Kranken, den Heimatlosen, den Gefangenen, durch uns sollen diese Menschen Hilfe finden. Durch uns soll Frucht entstehen und wir kommen in diese Position, wo das ganz automatisch aus unserem Leben rauskommen wird, wenn wir bereit sind, davor durch gewisse Täler zu gehen, durch gewisse Situationen zu gehen, die nicht einfach sind, aber dass wir da lernen, in diesen Situationen Gott zu sehen, Gott zu vertrauen und nicht einfach zu beten, Gott, bitte hol mich hier raus, sondern zu beten, Gott, ich gebe mich dir hin, ich möchte was in meinem Leben, dass du da was veränderst, ich möchte mich dir öffnen, dass du das tust. Ich möchte zum Ende mit uns beten. Und ich hab mir gedacht, ich habe hier ein paar Weizenkörner mitgebracht. Ich habe 1000 Gramm Weizen gekauft. Ich habe mir gedacht, ich glaube, auf dem Plan steht, dass wir nach der Predigt noch mal ein Lied singen. Und in der Zeit, wir geben das einfach mal durch die Reihen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du willst, kannst du dir einfach 1, 2, 3, 4, 5 Weizenkörner rausnehmen und vielleicht mit nach Hause nehmen und auf deine Bibel legen oder auf deinen Nachttisch legen oder wo auch immer. Einfach als Erinnerung für Situationen, wo du vielleicht wirklich in der Not drin bist, wo dir nicht leicht fallen, das zu sehen, dieses Weizenkorn, wenn es so bleibt, ist es sinnlos, ist es nutzlos, bringt es nichts. Aber einfach als Erinnerung, dass du sagst, hey, wenn ich mich in dem Prozess, wenn ich da verändert werde durch Gott, werde ich auf einmal in einer Situation sein, wo ich Frucht bringen werde. So, wir geben das einfach nachher durch und wer Lust hat, kann sich eins mitnehmen, einfach als Veranschaulichung und als Erinnerung für zu Hause. Gott, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du gute Pläne mit uns hast und dass du uns gesetzt hast, dass wir viel Frucht bringen sollen, Jesus. Dass durch unser Leben wirklich ein Segen ist für andere Menschen, für unsere Umwelt, für unsere Umgebung, Jesus. Du hast gute Pläne für uns. Und du möchtest uns echt gebrauchen. Du kannst was durch uns vollbringen. Du kannst diese Welt durch uns verändern, Jesus. Aber wir möchten sagen, oder ich möchte für mich sagen, wo ich auch in einer Situation gerade in meinem Leben stehe, wo es mir vielleicht nicht alles so einfach fällt, sagen, Gott, ich möchte nicht wieder Josef am Anfang so nutzlos bleiben, sondern ich möchte mich dir hingeben, dass du mich verändern kannst, dass du dieses Leben, Umstände gebrauchen kannst und darfst, dass mein Leben fruchtbar wird, dass da was in mir stirbt und dass das wie dieses Weizenkorn, dass da was aufgeht, die Erde durchbricht und nach einer gesetzten Zeit Frucht bringt und dich verherrlicht, Jesus. Ich danke dir. Amen.